Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Erstens, zweitens, drittens. Wir lieben Listen. Posts wie die 20 süßsten Katzenbabys oder die 10 Bilder, die dich zum Lachen bringen, dass du weinen musst. Sowas generiert Klicks wie blöde. Die dritten Programme der ARD, die haben jahrelang ihre Sendezeit vor allen Dingen mit Listen gefüllt. Was weiß ich, wie die hießen. Irgendwie die 10 grausten Orte des Ruhrgebiets, die 10 dümmsten Niedersachsen oder die 20 hässlichsten Hessen. Ja, Listen sind was Tolles. Sie bringen Struktur und Ordnung in unsere chaotische Welt. So eine Liste, ne, so eine To-Do-Liste zum Beispiel, gibt uns das Gefühl, alles total im Griff zu haben, die Übersicht zu behalten. Ja, wir Menschen lieben Listen. Und das schon lange. Die ältesten Beispiele für Schrift sind, nein, keine Liebesbriefe, keine Gedichte, keine Gebete, Listen. Einkaufs- und Zinslisten im alten Mesopotamien. Wir sprechen über Listen heute, hören von Listen, die eine große Rolle gespielt haben im Leben von Menschen. Wolfgang Schiller ist hier, Redakteur der Sendung. Du hast sozusagen die To-Do-Liste für diese Sendung jetzt schon abgearbeitet, ne? Weil Sendung ist ja der vorletzte Punkt.
Sendung ist fertig.
Du musst gleich noch einen Podcast online stellen.
Ja, das macht ja zum Glück der Norman draußen vor der Scheibe. Da habe ich zum Glück nichts mehr mit zu tun. Aber dann, die Liste ist abgearbeitet.
Bist du ein Listentyp?
Also immer dann, wenn mir alles zu viel wird. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss noch so viel tun und ich habe sehr wenig Zeit. Zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre und dann staut sich alles davor, was man alles noch erledigen muss. Und man muss ja auch die Reisevorbereitungen machen. Dann schreibe ich mir alle möglichen Dinge auf eine riesige Liste. Ja. Und wenn ich das Haus verlasse, dann zum Flughafen oder zum Bahnhof, hoffe ich, dass alles durchgestrichen ist, was da drauf stand.
Ja, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der es sehr gut vertragen könnte, mehr Listen zu führen, weil ich ja sehr chaotisch bin und so.
Führst du Listen?
Ja, also ich manchmal so eine Einkaufsliste mache ich mir auch schon, auch von einem größeren Einkauf. Ne? Aber ich glaube, in 50% der Fälle stehe ich im Supermarkt, klopfe meine Taschen ab und denke, ach verdammt, hast du die Liste zu Hause
vergessen. Wie macht man das? Du schreibst sie doch unmittelbar vor dem Einkauf.
Oder? Frag mich nicht. Dann brauche ich noch einen Schlüssel, ein Portemonnaie und das Handy und dann ist die Liste auf dem Tisch geblieben.
Ja, ja.
Tja, wir lernen in dieser Sendung einen Mann kennen, der nicht mehr ganz oben bei Google gelistet werden möchte. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit einer alten und etwas unangenehmen Geschichte.
Das war auch der Auslöser für die Sendung. Wir lernen jemanden kennen, der ein Leben in Listen organisiert. Also der sich nicht Fotoalben anschaut, sondern alte Listen, die er aufgehoben hat.
Und dann besuchen wir Leiden in den Niederlanden, wo die Liste verwaltet wird, mit der große Hoffnung verknüpft wird. Das ist die Liste von Eurotransplant mit den Organspenden. Da werden die nämlich verteilt. Diejenigen, die sie bekommen und diejenigen, die sie spenden, werden zusammengeführt.
Und wir lernen Erik Niedling kennen, der ein Jahr lang so gelebt hat, als sei es sein letztes Jahr und dafür eine ganze Menge Listen geschrieben hat.
Erstens, zweitens, drittens, die 100 zu Listen heute Abend. Ich bin Paulus Müller, thank you for listening.
D-Radio Wissen.
Listen bringen Ordnung ins Leben. Pro- und Kontralisten für einen neuen Job zum Beispiel. To-Do-Listen für den Alltag. Es gibt aber auch Listen, die können das Leben ins Chaos stürzen. Listen, die man nicht selbst schreibt. Wenn man zum Beispiel einen Flug in die USA plant, um dort ein halbes Jahr zu studieren oder so, und dann am Flughafen gesagt bekommt, dass man nicht in die Maschine steigen darf, weil der eigene Name fälschlicherweise auf der No-Fly-Liste steht, dann ist das ein Problem. Oder wenn bei der Google-Suche ganz oben etwas gelistet ist, neben dem eigenen Namen, das dir das Leben schwer macht. Wenn das Google-Ranking das nämlich macht, dann ist es ein Algorithmus, der dahinter steckt. Und der schaut nicht, ob es stimmt, was da steht. Der kann nicht unterscheiden zwischen Gerüchten, übler Nachrede und der Wahrheit. Ob da dann eben Nutte neben dem Namen steht, Betrüger oder was auch immer. Und so kann diese Liste der Google-Suche für Menschen zur Qual werden. Da springen Geschäftspartner ab, da verleugnen sich Kunden, da erlebt man merkwürdige Reaktionen, nur weil da ein Wort mit dem eigenen Namen verknüpft wird. Pascal Fischer hat jemanden getroffen, bei dem das so war. Allerdings war der nur zu diesem Treffen unter klaren Bedingungen bereit. Die Stimme wird verfremdet, der Name geändert und die wichtigen Dinge, die bleiben so allgemein, dass wir die Geschichte nicht wieder neu anfachen.
Peter Müller sitzt da in diesem ruhigen Büroraum. Er trägt einen hellbraunen Anzug, Designerbrille. Er hat eine perfekte, kurze, blonde Frisur. Er ist um die 40, kommt aus dem Ruhrgebiet, wirkt herzlich und dann doch irgendwie zurückgenommen. Er kommt dynamisch rüber oder doch eher gehetzt. Er spricht schnell, er sagt oft Mann statt ich, als wolle er Distanz aufbauen zu dem, was er im Netz teilweise ist, was angeblich seine Vergangenheit ausmacht. Und er benutzt drastische Bilder.
Ja, also ich vergleiche es immer mit einem schweren Verkehrsunfall, wo man eine Narbe dann halt davonträgt. Und man hat sozusagen dann eine Narbe, die ist für alle sichtbar.
Dabei geht es in seinem Berufsleben erstmal vielversprechend los. Er startet sehr erfolgreich im Verkaufsfernsehen in einer deutschen Großstadt. Er steht also vor der Kamera, im Studio, er preist Uhren, Schmuck und so weiter an. Doch er zerstreitet sich mit seinen Geschäftspartnern, steigt 2009 aus, will aber seine Unternehmensanteile ausbezahlt haben. Irgendwann fordern die Ex-Partner: Mach noch eine letzte Show, du bist so ein guter Verkäufer. Okay, sagt Peter Müller und geht noch einmal in eine Voraufzeichnung. Und was jetzt kommt, das, ja, das muss man sagen, ist erstmal seine Version der Geschichte. Bei der Ausstrahlung später blendet der Sender überhöhte Preise ein und hat jetzt angeblich im Streit um die Anteile ein Druckmittel. Ja, verzichte auf das Geld oder wir strahlen das weiterhin so aus. Nach einer Weile verzichtet Müller auf einen Teil des Geldes. Das Video geht vom Äther, aber da ist es schon zu spät. Irgendwelche Zuschauer haben alles mitgeschnitten, online gestellt und kommentiert. Obwohl eigentlich der Sender die Preise macht, steht Müllers Gesicht für das alles. In den Foren ist von Betrug die Rede. Peter Müller, der Wucherer, seine dumme Fresse, Nepp. So ähnlich klingen diese sehr persönlichen hämischen Angriffe. Und das Internet, ja, das sortiert, gruppiert sowas und macht es bekannter. In Gestalt von Suchmaschinen wie Google, mit Trefferlisten und Rankings.
Also im ersten Moment, sagt man ja so schön, steht man wieder Ochs vorm Berg. Man weiß nicht, wie man reagieren soll. Jetzt hat man für solche Fälle natürlich auch kein Patentrezept. Also sprich, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Was mache ich in so einem Fall? Natürlich zieht man erstmal den Kopf ein. Also man denkt solche Dinge irgendwann so mit der Zeit, redet kein Mensch mehr drüber, aber eben das Internet vergisst nicht. Und sie haben das Problem, sie verlieren natürlich auch über die Inhalte, die im Internet dargestellt werden, einfach die Kontrolle.
Denn die Blogger verlinken bald aufeinander. Die Blogbeiträge steigen im Google-Ranking und schließlich landen Begriffe wie Betrug direkt in der neuen Autovervollständigungsfunktion bei Google. Betrug. Damit wird Peter Müller nun identifiziert, wenn man nach ihm sucht. Dabei hat er den Shopping-Kanal hinter sich gelassen und muss beruflich mühsam von vorne anfangen. Er kennt sich privat mit Datenschutz aus. Ja, zwangsweise. Und er baut sein Wissen aus, gibt dazu bald Kurse an Hochschulen und bei Wirtschaftsvereinigungen. Er schafft es schließlich in ein IT-Sicherheitsunternehmen. Aber Smartphones sind schon seit 2009 schick. Jeder kann jeden googeln, auch live auf der Business Party. Wie an jenem Abend, als einer ganz unverblümt fragt: Hey, wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Job, wo Sie doch ein Betrüger sind?
Wenn Sie mal mit Ihrer Frau auf einer Veranstaltung sind und jemand nimmt auf einmal so ein Handy und spricht Sie dann an und versucht Sie sozusagen, ja, sagen wir mal auf gut Deutsch, anzumachen, weil er vielleicht auch ein Glas getrunken hat, weil manchmal vielleicht hat man zu viel Angst und sagt dann, nee, bin ich gar nicht, habe ich nichts mit zu tun und hofft darauf, dass sein Gegenüber sozusagen ablässt vom Opfer. Denn nichts anderes bin ich ja in der Situation, ich kann mich da nicht wehren.
Immer wieder Schweißausbrüche, Herzrasen, unzählige Male. Peter Müller geht in Kundengespräche und dann fragt er jemand kurz vor der Auftragsvergabe zum Check mitten im Sitzungssaal: Was haben Sie eigentlich früher beruflich so gemacht? Manchmal hat Müller einen Auftrag eigentlich in der Tasche, dann macht der Kunde am nächsten Tag doch einen Rückzieher. Müller kann es nicht beweisen, aber er meint zu spüren, da hat mich wieder jemand gegoogelt. Und dieser jemand will dann nichts mehr mit angeblichen Betrügern zu tun haben.
Die Leute nehmen das, was in der digitalen Welt geschrieben wird, eins zu eins für wahr und verifizieren nicht sozusagen den Menschen, der hinter der Geschichte steht.
Soll Müller dann die verschlungene Geschichte erzählen? Wie würde das wirken gegenüber dem ach so stimmigeren, geschlossenen Bild im Netz? Und Müllers Tochter, ja, die wird sogar von Schulkameraden in der Pause auf ihn angesprochen.
Elternpflegschaftssitzung, da wird vielleicht ihr Name gegoogelt, ihr Lehrer kommt so mit dem Kind nicht zurecht, weil es vielleicht mal ein bisschen aktiver ist als ein anderes Kind, weil es bei der Hitze nicht so gut sitzt und der Lehrer dann sagt, mein Gott, das ist aber wibbelig, woher kommt das denn? Googelt einfach mal die Eltern, ach mein Gott, guck mal da, siehe da, ne? Vater ist ein Betrüger, das Kind kann auch nicht ruhig sitzen, passt ja wie Faust auf Auge und Thema ist durch.
In jeder Situation mit neuen Geschäftspartnern oder sogar mit privaten Bekannten der Gedanke, was glaubt mein Gegenüber von mir? Müller gibt immer weniger von sich preis. Irgendwann empfiehlt ihm ein Bekannter die Revolvermänner.
Die Revolvermänner, Helena Hohnke, guten Tag.
Eine kleine Düsseldorfer Agentur zum digitalen Rufmanagement. Schon in der Telefonwarteschleife erklingt triumphale Westernmusik. Als Müller schließlich durch den Flur hier geht, da sieht er an den Wänden Bilder von John Wayne und Clint Eastwood. Endlich. Müller kann sich hier eine halbe Stunde alles von der Seele reden. Revolvermann Christian Scherk hört einfach kommentarlos zu. Allerdings nicht aus Nettigkeit, sondern zum Background-Check. Denn der Rufretter hilft nicht jedem.
Das hat nichts mit Weißwaschen zu tun. Also man könnte sich auch überlegen, naja, da waschen wir halt eben die schwarzen Schafe mal weiß. Das ist möglich, gar keine Frage. Nur das machen wir nicht, weil wir auch eine Verantwortung spüren, erstens. Und weil wir auch mit den Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, einfach auch da natürlich auf unsere eigene Reputation auch aufpassen.
Scherk sagt, er helfe keinen Ganoven oder Extremisten. Damit würde er ja sein eigenes Netzwerk aufs Spiel setzen und da sind prominente Kunden. Und nach meinen Recherchen liegt juristisch gegen Peter Müller nichts vor. Ja, mag sein, dass er eine unliebsame Lebensphase im Shoppingkanal einfach loswerden möchte. Dass die Preise hoch waren.
Wow, kann ich da dazu nur sagen.
Das klingt jetzt unglaublich, aber alles, was Sie hier sehen, kriegen Sie heute für 19,99.
Sieht das toll aus.
Mit ganz großen Schmetterlingen.
Aber naja, so ist Verkaufsfernsehen oft. Laut, übertrieben, einige meinen zu geleckt. Aber kein Verbrechen. Trotzdem wird Müller im Netz vorverurteilt, hat ein ewiges digitales Sündenregister. Und das erfassen die Revolvermänner nun erstmal.
Wann ist der nächste Suchdurchlauf?
Der ist jetzt jede Minute. Also okay. Im Zweifel lief der gerade schon. Ja.
Alles klar, perfekt.
Christian Scherk und seine Mitarbeiter schicken ein eigens entwickeltes Überwachungsprogramm ins Rennen. Es scannt mehrmals täglich das Netz. Scherk demonstriert mir alles im Büro, am Laptop.
Wir haben jetzt hier den Account von, wir nennen ihn Peter Müller, vor uns. Das heißt, er hat auf einen Blick kann er sehen, wie viele negative Beiträge habe ich, wie viele positive Einträge habe ich und wie viele neutrale Einträge habe ich.
Das Programm klassifiziert Web-Einträge automatisch. Liegt es mal daneben, kann Müller eigenhändig die Datenbank korrigieren und eine Internetseite von harmlos auf problematisch einstufen. Nur das hilft. Augen aufreißen, statt sie zu verschließen.
Also ich selbst habe mir angewöhnt, habe ich vorher nie getan, kann ich aber nur jedem empfehlen, montags morgens sich mal selbst zu googeln, mal sehen, was überall ansteht, damit man im Prinzip, wenn so ein Thema passiert, auch schnell reagieren kann. Denn ansonsten muss ich Ihnen auch sagen, wäre meine berufliche Existenz gefährdet.
Wer vertraut seine IT-Sicherheit schon gern einem Betrüger an? Müller kennt nun die rufschädigenden Posts zur Genüge, aber wie wird er sie los? Schnelle Lösungen, ja, die könne er sich abschminken, erklärt ihm Christian Scherk. Gegen den Blogger mit dem Anwalt vorzugehen, dann landen womöglich die Anwaltsschreiben im Netz. Die oft kindlich-narzisstischen Blogger, sagt Müller, legten erst so richtig los. Der Streisand-Effekt. Was Müller unterdrücken will, das wird erst so richtig bekannt. Davon lässt Müller also die Finger. Und Suchmaschineneinträge löschen lassen, ja, da stelle sich Google meist, auch trotz dieses EuGH-Urteils zum Recht auf Vergessen, stur, lernt Müller von Scherk.
Da hilft dann ganz oft nur tatsächlich die Verdrängung. Also das heißt, wir kreieren sozusagen eine digitale Vita.
Das wird Monate dauern und tausende Euros kosten, erklärt Christian Scherk dem entgeisterten Müller sofort.
Man muss eigene Inhalte haben, also eigene Webpages haben, man muss eigene Posts haben, man muss die klassischen Themen wie Xing, LinkedIn, Google+, Facebook, man muss diese befeuern. Und man muss ja sagen, die Menschen heute haben wenig Zeit. Insofern gucken die meisten nur bei Google auf Seite 1 oder auf Seite 2 und nicht, was weit hinten steht. Und dann kommt ja keiner auf die Idee, sie mit etwas Negativem in Verbindung zu bringen.
Tatsächlich wird das alles Jahre dauern. Nicht umsonst hängt in Scherks Büro ein Bild mit einem tibetischen Mönch, der hoch oben auf einem Tempeldach balanciert. Ein Gleichnis für das Rufmanagement im Netz. Es brauche beharrliche kleine Schritte statt großer Hau-Ruck-Aktionen.
Wenn man morgens den Wecker stellt, 6 Uhr, aufstehen, danach frühstücken, duschen, ist für mich morgens der erste Punkt, wenn ich im Office bin. Halbe Stunde jeden Morgen erstmal diese ganzen Portale pflegen und gucken, dass ich positive Postings habe.
Ja, und eigenhändig geschriebene Posts, denn so Copy- und Paste-Schrott, ja, den erkennt Google, der rankt nicht gut. Ich sehe, dass Peter Müller beispielsweise an einem Tag allein auf Google Plus 3 und auf Twitter 7 Meldungen abgesetzt hat. Themen: Datenschutz, Hacker, auch Sport. Er hat eine deutsche und eine englische Website, hat seine Vorträge als Texte und Videos online gestellt. Er hat es in Artikel überregionaler Tageszeitungen geschafft. Ich finde ihn auf PR-Portalen, Messeseiten, allerlei Business-Netzwerken. Die kannte ich vorher gar nicht. Es sieht gut aus. Es ist im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen, ob Scher gute Arbeit geleistet hat oder ob der Shitstorm nie so schlimm war. Und auf Google selbst? Die Autovervollständigung schlägt immer noch den Shopping-Kanal vor. An der 4. Stelle. Aber keine sonstigen kritischen Stichworte. In verschiedenen Suchmaschinen taucht ein erster, einsamer, kritischer Link erst auf Seite 2 oder 3 auf. Immer noch sehr weit oben, trotz jahrelanger Bemühungen.
Bedeutet natürlich dann auch teilweise auch schon Stress, denn wenn Sie mal irgendwie 3 Wochen in Urlaub fahren und sind dann im Ausland und können nicht posten, dann haben Sie natürlich immer wieder die Angst, dass, oh Gott, jetzt tue ich 3 Wochen nichts, wie verschieben sich die Links? Ja, dann müssen Sie schon mal irgendwie was einfallen lassen. Dann kann das schon mal sein, dass ich meiner Frau sage, ich hole Brötchen und sitze dann morgens im Internetcafé und poste meine Nachrichten. Sie müssen an dieses Thema sozusagen jetzt ewig dranbleiben, wie gesagt, wie bei einer Narbe. Auch da ist ja mit ist zugenäht nicht getan, sondern die müssen regelmäßig immer mit der Salbe drüber gehen, damit natürlich dann die Narbe weich bleibt, damit das Gewebe immer unauffälliger wird, aber nach wie vor wird es erkennbar sein. Und genauso ist das bei mir, wird nie weggehen.
Runterkommen vom Google-Ranking. Pascal Fischer über einen Mann, der das geschafft hat. Listen, unser Thema heute in der 100. Ja, und auch ich schreibe Listen. Ich habe eine To-Do-Liste auf dem Handy. Da steht zum Beispiel ungefähr ein halbes Jahr lang drauf, Steuer machen. Und dann mache ich alles, nur nicht meine Steuer. Ist also eher eine Not-To-Do-Liste. Ja, und dass ich die Einkaufslisten in 50% der Fälle zu Hause vergesse, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Das würde Frederik Maurer niemals passieren. Freddy hat bergeweise Listen. Schon als Kind hat er sie geliebt. Andere wälzen Fotoalben, er schaut sein Leben in Listen durch. Julia Möckel war für die 100 dabei.
Es gibt da natürlich so wie bei Fotos auch immer Lücken bei den Listen, aber ich kann mich dadurch schon sehr gut dran erinnern, was mich bewegt hat oder was ich mal wichtig fand.
Wenn ich mich an was erinnern will, schaue ich mir alte Fotos an. Frederik Maurer schaut sich alte Listen an.
Also ich habe viele von diesen ganz kurzen Listen. Hier zum Beispiel, ich hatte den Spanisch-Leistungskurs.
Frederik fischt einen linierten DIN A4-Zettel aus einem verstaubten Papierstapel. Links stehen Spanisch-Vokabeln, rechts oben 5 Namen. Kerstin, Angela, Julia, Nina, Jenny. Mit jeweils einer Zahl dahinter.
Der zweite Junge des Leistungskurses und ich haben halt eben nach einem gewissen Punktesystem bewertet, wie wir die Mädels finden, die im Spanischkurs saßen. Und so kann ich mich halt dran erinnern, was wir für Quatsch im Spanischleistungskurs gemacht haben.
Und darüber freut er sich heute noch, der 36-jährige Ingenieur. Frederik Maurer hat quasi sein Leben vor mir ausgebreitet, als Papierhaufen auf dem Küchentisch in seiner Kölner WG. Ein Leben in Listen. Hört sich ein bisschen freakig an, ich weiß. Habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, als ich Freddy vor 2,5 Jahren kennengelernt habe. In einer Ausstellung, die sein Freund Paul in einer kleinen Kölner Galerie gemacht hat. Eine Ausstellung über Freddys Listen. Aber dann bin ich mit ihm da durchgegangen und habe gemerkt, hinter diesen krakeligen Buchstaben, Zahlen oder Strichen stecken Geschichten. Witzige Geschichten oder erstaunliche. Das erste Lebensereignis überhaupt, das der gebürtige Kölner in einer Liste dokumentiert hat, sein erstes Taschengeld.
Muss auch immer quittiert werden mit Unterschrift, wenn das Geld erhalten worden ist.
Vielleicht habe ich das sogar auch gemacht als Kind. Buch geführt über meine Einnahmen und Ausgaben. Aber ich habe diese ollen Listen nicht aufgehoben.
Freue ich mich immer, wenn ich die angucken kann, wenn dann steht dann, dass ich mir Kaugummis gekauft habe oder ein Eis oder.
Als Frederik anfängt, Listen zu schreiben, ist er gerade mal 5 oder 6. Die ersten Einträge sind noch von seiner Mutter.
Ist das schon immer wichtig? Mein Bruder ist älter als ich, dass Gerechtigkeit herrscht. Und dann möchte man ja sehen, dass man auch sein Geld bekommen hat und nicht nur der Bruder, der eigentlich immer viel zu viel bekommt. Damals gab es, glaube ich, noch nicht so viele Nebengedanken, dass man damit irgendwelche Denkmuster oder sowas versteht.
Aber das kommt gar nicht mal so viel später, diese Versteh- oder Rausfindelisten, wie Freddy sie nennt. So ungefähr mit 14.
Also ich weiß, wir sind umgezogen von einer Wohnsiedlung in so ein Einfamilienhaussiedlung und auf einmal kamen viel mehr dieser Prospekte.
Diese Prospekte mit Sonderangeboten von den umliegenden Supermärkten. Die blättert Freddy als 14-Jähriger durch und fängt an, sich Fragen zu stellen.
Ist es denn wirklich günstig? Wollen die nur gerade irgendwas loswerden? Und ich habe verstanden, die wollen ja mit dem Angebot dich zu irgendetwas locken. Und das mag ich nicht.
Also macht Freddy eine Liste, notiert den Preis pro Liter für verschiedene Getränke in verschiedenen Supermärkten. Nach ein paar Wochen nur hört er wieder damit auf, weil er merkt, die Preise wiederholen sich.
Man sieht ja, es ist sehr schnell, ist mir klar geworden, wie es funktioniert.
Unter der Cola-Auswertung zum Beispiel stehen nur drei Zahlen.
2 Mark 5, 2 Mark 42, 2 Mark 5. Und wenn man das einmal verstanden hat, ist man wirklich nicht mehr aufgeregt. Wenn man denkt, das Bier kostet ja jetzt nur 9,99 Euro, muss ich zuschlagen. Und sich den ganzen Keller dann mit Bierkisten vollstellt, dann kann man einfach sagen, ich kaufe mir genauso eine, wie ich es dann in 3 Wochen eben beim nächsten Supermarkt machen werde.
Denn dann ist das Bier schon wieder so günstig. Warum Freddy die Liste ausgerechnet für Getränke gemacht hat, weiß er gar nicht mehr. Angeblich hat er damals noch gar keinen Alkohol getrunken.
Ich will es halt verstehen. Also ich habe diese Sucht danach zu verstehen. Also sobald ein Problem sich für mich als komplexer darstellt, fange ich an, das in eine Liste zu packen. Natürlich ist das irgendwo ein Spleen, aber das ist mir halt, ich finde das halt spannend. Ich guck mal gerade, was ich noch für schöne Listen finde.
Andere machen Sudokus, Freddy macht Listen. Das bindet er jetzt nicht gleich jedem auf die Nase, ist ja schon auch ein bisschen nerdig, findet er. Aber wenn ihn jemand danach fragt, freut er sich. Dann kramt er 2 verstaubte Plastiktüten unter seinem Bett hervor und präsentiert seine Lieblingsstücke. Zum Beispiel die Liste, mit der er seine Abi-Note geplant hat.
Ich bin ganz glücklich und auch ein bisschen stolz auf mein Abitur. Man muss sich überlegen, der Schnitt in der 10. Klasse war 3,8, den ich hatte. Also ich war nicht unbedingt der fleißigste Schüler.
Aber die Abi-Note muss gut werden. Besser als die von Freddys älterem Bruder, also eine 1,5. Denn nur dann bekommt Freddy zur Belohnung Mamas Ente geschenkt.
Dem Ganzen lag ein sehr solider Plan zugrunde. Der wichtigste Schritt war, da habe ich mich mit meinem besten Freund hingesetzt und wir haben diese Oberstufenordnung durchgearbeitet und versucht, die Schwachstellen möglichst früh im Lehrplan auszutauschen.
Also alle Fächer, die Freddy nicht so liegen, möglichst bald abwählen, sagt die Abi-Liste. Außerdem sind die verschiedenen Klausuren aufgelistet, die er schreiben muss und die Punkte, die er darin erreichen sollte, damit alles nach Plan läuft. Freddy weiß also immer, wo er gerade steht.
Mir war, glaube ich, als Einzigen klar, was ich für eine Abiturnote am Ende haben werde. Also weil ich es einfach von vornherein auf dem Schirm hatte. Wo ich auch eine schlechte Note erlauben kann, was ich dann ausgleichen kann, ist ja dann gar nicht schlimm. Dann kann man bei Deutsch mit der netten Nachbarin quatschen und das ist einfach, einfach die 5 abholen. Und das, man kann trotzdem super Abitur machen. Also ich habe wirklich nicht nur gute Noten, ne? Also
Frederik hat also eine eher entspannte Abi-Zeit. Alles läuft nach Liste. Bis kurz vor Schluss.
Ich habe in Bio immer Einsen geschrieben und die Abiturklausur habe ich sowas von versägt, habe halt einfach eine 4 geschrieben. Das hat mir das Genick gebohrt. Das war einfach im Plan nicht vorgesehen, der fatale Ausfall.
Am Ende gibt es nur eine 1,6. Ja. Da helfen auch keine mündlichen Nachprüfungen mehr. Die angepeilte 1,5 ist futsch und Frederik muss seiner Mutter die Ente abkaufen.
Ich habe dann dafür gelitten im Studium. Das fragt natürlich keiner, wie schlau du um deine Mathe-Lernerei rumgekommen bist.
Nach dem Abi studiert Frederik Wasserwirtschaft, arbeitet danach bei einem großen Energieversorger und macht sich 2012 selbstständig. Mit einem kleinen Büro für Wasser- und Abwasserwirtschaft in Köln. Letztens erst ist was schiefgelaufen beim Bau einer Trinkwasserleitung.
Da ging es irgendwie darum, welche Schritte müssen wir alle beachten, damit möglichst so etwas nicht passieren kann. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir doch einfach mal eine Liste, wo wir wissen, wenn die Punkte alle abgehakt sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt genau mache ich die erste beruflich dann vergütete Liste.
Der 36-Jährige macht eben nach wie vor leidenschaftlich gern Listen. Nichts Weltbewegendes, aber doch Listen, die dokumentieren, was ihn im Alltag so beschäftigt. Zum Beispiel als Trauzeuge für die Hochzeit seiner beiden Mitbewohner Max und Anna.
Jetzt sind wir gerade dabei. Wie wählt man den richtigen Hochzeitswein aus? Da muss man ja auch.
Eine typische Freddy-Liste. Statt sich einfach einen Wein empfehlen zu lassen, will er selber eine Lösung finden. Für ein für ihn sehr komplexes Problem, Er hat nämlich keine Ahnung von Wein.
Und dann bestellt man halt freudig im Internet Wein und probiert man die halt aus.
Die Kommentare und Bewertungen der verschiedenen Weintester, also Freddys Freunde, werden notiert und ausgewertet, bis sich ein Wein herauskristallisiert, den möglichst viele gut finden. Viele Listen, die Frederik fabriziert, blickt übrigens kein Mensch außer ihm.
Ich schreibe die nicht gerade auf, gehe dann auch nicht hin und schreibe das auch nicht in schönen Schrift ab, nur damit es eine schöne Liste ist.
Frederik Maurer ist alles andere als ein durchstrukturierter Langweiler, der alles im Leben in eine Liste pressen will. Aber manche Dinge fixiert er eben gerne schriftlich.
Also das Schöne ist dann ja, das steht dann da und du bist dir sicher, du hast herausgefunden, auch wenn es nur für mich gilt. Das ist so. Also ganz überspitzt gesagt, so funktioniere ich. Also oder so funktioniere ich im Moment.
So wie 2006, als er dank einer Liste herausfindet, dass er in einem Jahr knapp 870 Zigaretten geraucht hat. Oder vor kurzem, als er entdeckt, ich fahre im Jahr für 17.000 Euro Bahn.
Erschreckend, aber halt eben auch wahr, ne?
Da er alle seine Listen aufbewahrt, kann er auch noch Jahre später nachvollziehen, wie er wann funktioniert hat, worüber er sich mal Gedanken gemacht hat. Gerade zum Beispiel.
Ich esse für mein Leben gerne morgens früh Avocado, also Brot mit Avocado. Und bei der Avocado gibt es eine Preisspanne zwischen 89 Cent bis 1,99 Euro. Das könnte eine spannende Liste sein, das herauszufinden, ob es wie so einen Avocado-Index gibt.
Einen Avocado-Index, der anzeigt, wann es wo günstige Avocados zu kaufen gibt. Sowas hätte ich auch gern. Aber die Liste dazu, die überlasse ich Freddy.
Was für ein toller Typ. Ein Leben in Listen. Julia Möckel hat Frederik Maurer getroffen. Die 100 hier. Listengeschichten gibt es heute Abend. Bei mir im Studio immer noch Wolfgang Schiller, 100 Redakteur. Und wir müssen jetzt was Freudiges in eigener Sache loswerden, ne?
Genau. Stefanie Dötzer hat bei den CNN Journalist Awards nicht nur in der Kategorie Radio gewonnen, sondern sie hat auch den Preis über alle Kategorien gewonnen. Sie ist Journalist of the Year für ihr Stück Mach's gut, Habibi, was vor einem Jahr bei uns.
Das ist was ganz Tolles. Wir hören mal in die Jurybegründung rein.
Der Moment, wo Syrien in meinem Leben aufgetaucht ist, da war ich 21 und ich war bei einer Studentenparty in Frankreich. Es war schon ewig spät und da saßen Grüppchen Leute zusammen und die hatten gerade eine Riesendiskussion über Gott und die Welt. Und einer im Eck hat, gerade als ich einen Fetzen aufgeschnappt habe, gesagt, bei uns wäre das nicht passiert.
Aus einer Ich-Perspektive erzählt, der einem so hineinzieht, emotional berührt und mit diesem Thema, ich will fast sagen, mit der Nase drauf stößt, was da wirklich läuft in Syrien, dass es unwiderstehlich ist, diesen Beitrag zum Sieger zu küren.
2,5 Jahre.
Tja, das war großes Lob.
Großartig. Schöner Abend. Frau Turner konnte leider nicht dabei sein in London.
Vom ORF, die Dame, die gerade
gesprochen hat. Genau. Jörg Thaddeus hat den Preis überreicht. Und ja, wir haben uns alle sehr gefreut und auch einen sehr schönen Abend dort gehabt.
Und wenn ihr den Gewinnerbeitrag nochmal hören wollt, das könnt ihr natürlich tun. Den gibt es auf dradiowissen.de. Und ich war ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber ich habe ihn gefunden hier in meinem Portemonnaie. Mein Organspendeausweis. Ein kleines, abgegriffenes Pappkärtchen. Müsste man einen neuen machen, weil man kann nicht mehr viel lesen. Man kann lesen, meinen Namen und dass ich spenden will. Und zwar alles, wenn ich tot bin. Das ist ja auch das Wichtigste. Etwa 15.000 Menschen warten in 8 Ländern auf ein Spenderorgan, warten darauf, dass einer stirbt, der passt. 15.000 Menschen, die ihre Hoffnung auf eine Liste richten, die in Holland geführt wird, im Städtchen Leiden. Wir haben einen 100-Reporter Christian Rex hingeschickt. Kurz vorher hatte der noch seinen Organspenderausweis ausgefüllt. Und dann war er plötzlich auf dem Weg zu der Liste, für die er sich im schlimmsten Fall mit seiner Unterschrift entschieden hat.
Nach 3 Stunden Zugfahrt laufe ich in Leiden auf ein eher unscheinbares Bürogebäude zu. Eurotransplant hat kein auffällig großes Logo an der Fassade. Ich muss mich durchfragen. Am Empfang mit Personalausweisnummer registrieren und werde im 2. Stock von Juliette van der Laan, der Pressebeauftragten, abgeholt.
Hallo. Nice to meet you. Welcome. You found it.
Sorry, mate.
No, that's fine. No problem at all for us. How was your trip?
Juliette führt mich an verglasten Büros vorbei, über einen Gang in einen Aufenthaltsraum, in dem etwa 15 Mitarbeiter freudig zusammen am Tisch sitzen und sich Sandwiches schmieren. Ich schaue mich um. Direkt neben dem Aufenthaltsraum ist ein weiteres gläsernes Büro mit einem kleinen Schild an der Tür. Allocation Office. Das ist das Büro, in dem die Organe zugeteilt werden.
Here it is, yeah.
It's just one person inside.
Da drin ist nur eine Person. Macht die Liste auch eine Pause?
No, never. No, that is always.
Okay, da drin sind. Es ist eigentlich ein kleines Büro mit zwei langgezogenen Schreibtischen, ungefähr 12 Computerbildschirmen. Und that's it. Das ist alles.
Das ist alles, genau. Ja.
Ja. Aber trotzdem diese große Geheimhaltung. Also ich dürfte jetzt nicht mit dem Mikrofon rein.
Nein, das ist nicht erlaubt. Wir müssen die Privatsphäre der Patienten und der Spender schützen. Deshalb können wir auch keine Tonaufnahmen dort drin erlauben. Also setzen wir uns.
Ich bin nervös. Ich habe nicht viel Zeit. Ich will die Liste beobachten. Aber Juliette macht mir als erstes ein Sandwich mit Ei und Schinken. Die Mittagspause ist heilig in Holland, sagt sie. Und wie sollte ich denn mit leerem Magen arbeiten? Also setze ich mich, esse und bekomme von Juliette eine Infobroschüre. Holland, Österreich, Luxemburg, Belgien, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Deutschland sind die 8 Länder, die sich in Eurotransplant zusammengeschlossen haben. Frankreich, Spanien und andere südeuropäische Länder haben einen eigenen Verbund, die skandinavischen Länder auch.
Unsere Aufgabe ist es, die Organe zu vermitteln. Also wir stellen ein Match her zwischen dem Spenderorgan und den Wartenden auf der Liste.
Juliette erklärt mir, wie die Liste entsteht. In einem deutschen Krankenhaus, beispielsweise in Düsseldorf, stirbt ein Mensch einen Hirntod. Seine Organe sind gesund. Wenn der Mensch einen Organspendeausweis hat oder die Angehörigen posthum einer Spende zustimmen, dann geben die behandelnden Mediziner die Informationen über den Spender und seine Organe in ein Computersystem ein. Und die Daten landen dann bei Eurotransplant. Der Computer dort klügelt aus, für welche der rund 15.000 Suchenden das Organ am besten passt. Die sogenannte Matchlist, die er ausspuckt, erscheint auf den Computerbildschirmen im Allocation Office im Raum nebenan.
Vielleicht passiert da drin gar nichts, aber vielleicht tauchen auch 3 Organe gleichzeitig in der Liste auf. Wir können halt nicht wissen, wann jemand stirbt.
Soll ich jetzt hoffen, dass jemand stirbt? Ich habe ein eigenartiges Gefühl. Für mich als Reporter wäre es natürlich spannend zu sehen, wie sich die Liste verändert. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass irgendwo ein Mensch gestorben ist. Vielleicht ein junger Mensch, der das ganze Leben noch vor sich hatte. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass dadurch ein anderes Leben gerettet werden kann. Tod und Trauer oder Hoffnung und Leben sind hier so nah beieinander. Mir scheint diese Dramatik weit weg, in dieser nüchternen und neutralen Büroatmosphäre mit den Leuten, die nur durch eine Glasscheibe von uns getrennt am Esstisch sitzen und sich bestens gelaunt unterhalten.
Gut, wir gehen jetzt rein.
Wir werden jetzt reingehen ins Allocation Center, aber die Leute da drin, die sehen wirklich immer noch nicht so beschäftigt aus. Ich schalte also das Aufnahmegerät aus. Aber ich nehme Stift und Papier mit ins Allocation Center. Nicht um Listen abzuschreiben, sondern um mich genau daran zu erinnern, was dort drin passiert. Jessica und Ines begrüßen mich freundlich. Sie haben die Mittagsschicht im Allocation Center von 10 bis 16 Uhr. Es ist gerade nicht viel zu tun. Wir trinken Tee. Jessica erzählt, dass sie meistens zu dritt im Allocation Office sitzen. Nur am Nachmittag zu zweit. Dass alle, die hier arbeiten, Englisch, Deutsch und Niederländisch sprechen und dass das Office 24 Stunden lang besetzt ist. Nachts ist oft am meisten los, weil die Ärzte in den Krankenhäusern dann häufig Organe entnehmen. Organe von Menschen, deren Hirntod tagsüber festgestellt worden ist und deren Organe seitdem von Maschinen künstlich am Laufen gehalten werden. Jessica zeigt mir die Matchlist für das letzte Organ, das sie vor wenigen Stunden zugeteilt hat. Eine Niere, das bei weitem am häufigsten gesuchte und transplantierte Organ. In der Liste stehen zum Beispiel die Nachnamen von Menschen, das Land, aus dem sie kommen und ihr Status. Status können zum Beispiel das Kürzel HU tragen. Das bedeutet High Urgency. Ein HU-Patient braucht dringend und so schnell wie möglich ein Spenderorgan. Es ist auch notiert, ob der Patient wirklich bereit ist für die Operation. Bereits mit einer kleinen Erkältung würde sich sein Status in non-transplantable ändern. Einen Moment frage ich mich, was die beiden überhaupt zu tun haben, wenn der Computer alles macht. Aber als sie es mir erklären, verstehe ich schnell, dass in dem Moment, in dem das Organ im Bildschirm auftaucht, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Herz und Lunge beispielsweise müssen innerhalb von 4 Stunden transplantiert werden. Jessica und Ines handeln dann sofort, nehmen die ersten beiden Namen der Matchlist und kontaktieren die Transplantationszentren, die die beiden Patienten behandeln. Der erste in der Liste hat Priorität bei der Vergabe. Der zweite würde nachrücken, falls die erste Transplantation doch nicht zustande käme. Aufgrund des Zeitdruckes sprechen Jessica und Ines mit Ärzten beider möglicher Empfänger. Mich beeindruckt diese Fähigkeit, unter so einem Zeitdruck zu arbeiten und dabei genau zu wissen, dass es um Menschenleben geht. Ich möchte Jessica und Ines erleben, wenn sie so ein Organ vermitteln. In den ersten 30 Minuten, die ich im Allocation Office sein darf, passiert rein gar nichts. Wir warten, genau wie 15.000 Menschen, dass sich auf dem Computerbildschirm ein paar Buchstaben und Ziffern ändern, um dann so schnell wie möglich zu reagieren. Aber nichts passiert. Irgendwann frage ich Jessica, ob sie Zeit hat für ein Interview. Sie hat. Und als wir aus dem Allocation Center rausgehen, frage ich mich, ob sie nicht sofort gebraucht wird, wenn ein neues Organ in der Datenbank ankommt.
Ja, wir müssen, normalerweise hören wir ein
Geräusch.
Ja, Geräusche. Und dann hören wir das, wir sehen dann neue Spender und New Donor. In Englisch sehen wir das alles. Und dann sehen wir, was für ein Spender das ist, wie alt, Blutgruppe, die medische Daten. Und dann drücken wir eigentlich auf einen Knopf und dann geht es, dann drehen die Match. Die Matchliste per Organ kommen raus aus dem Printer.
Okay, ein Spender hat meistens mehrere Organe?
Ja, und dann werden wir das alles nebeneinander setzen und dann machen wir ein Angebot per Organ und das geht alles in einer Reihenfolge von Herz, Lungen, Leber, Dünndarm, Pankreas und dann die Niere.
Das heißt, du musst nicht entscheiden, wer jetzt das Organ bekommt.
Nein.
Das macht die Liste automatisch.
Ja, und wir reden nie mit einem Patienten. Nie.
Das ist Absicht. Die Mitarbeiter sollen nicht mit den Patienten sprechen, nicht emotional gebunden sein, erzählt Jessica.
Bist du darüber froh?
Ja, eigentlich ja.
Dass das so anonym ist, meine ich?
Also ja, doch. Ja, manchmal ist es auch so, etwas ist nicht gut gegangen mit der Entnahme oder vielleicht ist das Organ nicht transplantabel, weil es doch einen Tumor gibt oder es ist alles möglich natürlich. Dann muss man sagen, nein, es ist doch nicht möglich. Du bekommst doch keine Niere oder ein Herz oder eine Lunge. Und das ist natürlich das Schwierige davon. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht machen musste.
Warum machst du den Job?
Es ist ein Job anders wie andere. Manchmal lesen wir das auch, ein Brief von den Eltern, ja, danke für das. Und das ist schön so. Hier hat man wirklich etwas dabei. Ja, du kannst Leben retten. So, das ist schön.
Der Warnton holt Jessica zurück ins Allocation Center. Juliette van der Laan und ich schauen von außen auf die elektronische Anzeigetafel, die vom Aufenthaltsraum aus zu sehen ist.
Da gelb unterstrichen, das ist gerade reingekommen, ist ein regionales Crossmatch. Das bedeutet, dass die Ergebnisse aus dem Labor des Krankenhauses da sind. Dort sind Blut von Spender und Empfänger noch einmal miteinander verglichen worden. Und weil es keine Abstoßung gibt, wissen wir jetzt, dass es eine gute Chance für eine erfolgreiche Transplantation gibt. Also können wir jetzt weitermachen.
This kidney to this recipient and the transplantation can go ahead.
Es geht um eine Niere, die Jessica am Vormittag einem Transplantationszentrum angeboten hat. Ich gehe auch wieder rein ins Allocation Center und beobachte, wie Jessica und Ines blitzschnell telefonieren, Daten in den Computer eingeben, sich austauschen und mir auch noch gleichzeitig eine Frage beantworten, die mir rausrutscht. Ich muss an die Arbeit von Fluglotsen denken, die den gesamten Verkehr an Flughäfen kontrollieren, am Boden und in der Luft. Die auch fähig sind, so viele Dinge gleichzeitig zu regeln und dabei völlig entspannt und souverän bleiben. Jetzt haben die da drin richtig Arbeit, oder?
Jetzt informieren Sie die Ärzte in den Zentren auf elektronischem Wege über die Resultate der Laboruntersuchungen.
Doctor in the center and inform him also in electronic way of the result of the laboratory.
But the donor is dead.
Aber der Spender ist tot.
Ja, Eurotransplant vermittelt nur Organe von gestorbenen Spendern.
Ich könnte aber auch einen Autounfall haben.
Das ist ein potenzieller Grund für eine Spende. Die meisten Spender sterben heute allerdings auf Intensivstationen an Gehirnerkrankungen.
Es dauert nur ein paar Minuten, bis Jessica und Ines alles geklärt haben. Die Niere hat ihren Empfänger gefunden, wird in Kürze entnommen und transplantiert werden. Danach warten wir wieder. Wir sitzen und warten. Meine Zeit läuft langsam ab. 2,5 Stunden sind schon rum. Ich muss mich verabschieden. Am Bahnhof fühle ich mich seltsam leer. Ich habe diese Liste gesehen, vielleicht die dramatischste Liste, die es überhaupt gibt. Es geht bei Eurotransplant jeden Tag um Leben und Tod gleichzeitig. Aber in diesem sterilen Büro habe ich davon nichts mitbekommen. Was ich gesehen habe, sind Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit einer anonymen Zuteilung von Organen, mithilfe einer Liste, die ein Computer anfertigt. Mein ausgefüllter Organspenderausweis ist mittlerweile bei mir im Portemonnaie. Sollte er jemals zum Einsatz kommen, dann weiß ich, dass meine Daten über den Bildschirm von Ines und Jessica laufen und wenn alles glatt läuft, irgendwo in Europa die Geschichte mit einem Happy End ausgeht.
Leiden sortiert. Christian Rex war im holländischen Städtchen Leiden, in dem die Organspenderliste von Eurotransplant geführt wird. Es gibt tatsächlich unzählige Websites mit Tipps, was man alles im Leben gemacht haben sollte. Was weiß ich, 100 Dinge, die du unbedingt in Berlin erleben solltest, 20 Restaurants, in denen du essen solltest, bevor du nur noch Brei zu dir nehmen kannst und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ein alberner Trend, aber auch nur irgendwie. Denn die grundlegende Haltung, das Leben mal zu überdenken, neu zu ordnen, das ist ja äußerst spannend. Der Künstler Erik Niedling hat begleitet von einem engen Freund, dem Schriftsteller Ingo Niermann, im Rahmen eines Kunstprojektes ein Jahr so gelebt, als sei es sein letztes. Er hat Listen über Listen dafür produziert. Entstanden sind aus diesem Experiment eine Ausstellung und ein Buch mit Tagebucheinträgen. Dörte Fiedler hat das Buch gelesen und Erik getroffen.
1. März. Malta. 7 Uhr aufgestanden. Quartier gut. Heute ist der erste Tag meines letzten Jahres. 366 Tage bis zum 29. Februar 2012.
Das ist ein Tagebucheintrag von Erik Niedling. Der erste seiner Art. Tagebuchschreiben gehört bis dahin nicht zu seinen täglichen Routinen.
Fühle mich gut. Von Taxifahrer übers Ohr gehauen worden, ab jetzt nur noch mit dem Bus. Keine Angst.
Er fängt an mit dem Schreiben, denn am 1. März 2011 beginnt sein persönlicher Countdown. Niedling ist Künstler. 2011 ist er Ende 30 und lebt in Berlin. Nach Malta fliegt er, um ein Kunstprojekt zu starten, das zwangsläufig sehr persönlich und biografisch wird. Und um eine räumliche Zäsur in seinen Alltag zu setzen.
Erik Niedling, mein letztes Jahr. 1. März 2011 bis 29. Februar 2012. Ich lebe ein Jahr, als sei es mein letztes. Für dieses Vorhaben plane ich Folgendes. Punkt 1. Überblick verschaffen. Punkt 2. Zeitplan erstellen. Punkt 3. Vorhaben dokumentieren in Text, Ton, Bild, Marginalien. Punkt 4. Werksarchiv selektieren.
Der Mensch tendiert dazu, Dinge vor sich herzuschieben. Das macht aber auch deswegen, weil das Ende, also das Individuelle in so einem Nebel liegt. Keiner weiß, wann das eigentlich genau ist. Deswegen hat man das Gefühl, man kann Sachen auch noch vor sich herschieben. Und ich glaube, jeder Mensch hat so eine innere Liste der Dinge, die er eigentlich schon längst gemacht haben wollte. Was weiß ich, es gibt Leute, die wollen ihr Leben lang mal Bungee springen beispielsweise und machen es dann nicht. Also sage ich mal, solche Sachen.
Genau das soll ihm nicht passieren. Ziel des Projektes ist es, der eigenen Zeit eine Grenze zu setzen, sozusagen ein exaktes Ablaufdatum zu definieren und wirklich genau zu formulieren, was auf so einer Liste für ein letztes Jahr stehen soll, um es dann abzuarbeiten.
Punkt 5. Datensicherung analog, digital. Punkt 6. Testament verfassen. Punkt 7. Werksverzeichnis erstellen.
Punkt 8. Bestimmung eines Nachlassverwalters.
Die Punkte auf seiner Liste für dieses letzte Jahr unterscheiden sich allerdings von gewöhnlichen Bucketlists, die ja oft eine Aneinanderreihung von Abenteuern oder Herausforderungen sind. So im Sinne von Weltreise, Fallschirmspringen, Marathonlaufen und eine neue Sprache lernen. Erik Niedlings Liste liest sich dagegen viel trockener, pragmatisch beinahe und realisierbarer.
Und am Anfang ist es erstmal so, man zählt natürlich die Tage rückwärts. Das ist am Anfang ja aber noch eine dreistellige Zahl. Und das ist eine relativ lange eine dreistellige Zahl. Und dreistellige Zahlen gibt einem das Gefühl, das ist alles noch ewig.
Es ist bestimmt von Vorteil, dass Niedling sowieso ein Listenschreiber ist. Während und für dieses Jahr entstehen so einige Listen, die ihm helfen sollen, den Überblick zu behalten und alles zu schaffen. Die Hauptliste, wenn man das so sagen kann, ist 33 Punkte lang.
Ja, ich mag Listen, ich mag Ordnung und deswegen war mir das Thema Listen gleich von vornherein sehr vertraut. Ich bin auch ein To-Do-Listenschreiber im Alltag gewesen und bin das immer noch und habe das dann innerhalb meines Projektes noch forciert. Weil gemeinhin als Künstler man ja keine Strukturen vorgegeben bekommt und das führt dann manchmal sag ich mal, zur Entropie. Es wirkt alles auseinander und ich habe mir praktisch meine eigenen Regularien geschaffen und das sind auch Tagesablaufslisten.
Er plant seine Tage teilweise minutengenau. Die erste Minute sei entscheidend für den gesamten Tag, meint er. Und deshalb verbringt er sie immer gleich. Mit einer Art Kreislaufübung und einer Tasse warmen Wasser. Auch sein Atelier spiegelt sein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur wider. Es ist minimalistisch eingerichtet und sehr aufgeräumt. Einige große Bilder lehnen an den Wänden, ein ordentlicher, übersichtlicher Schreibtisch und ein leerer, großer Tisch zum Drumherumsitzen und Pläne schmieden.
Punkt 9. Regelung Versicherung.
Punkt 10. Ingo-Treffen.
Buch und DVD.
Punkt 11.
Mich ausführlich von Ingo interviewen lassen.
Punkt 12.
Ich frage mich natürlich, wie er versucht hat, zu vermeiden, sich nicht selber auszutricksen. Denn sein Leben ist ja nicht mehr oder weniger bedroht als unser aller Leben in jedem Moment. Er greift dafür damals zu einer ungewöhnlichen Methode. Niedling lässt sich eine Selbsthypnose schreiben.
Und das ist zu verstehen wie so ein eher intensives autogenes Training. Und mit dem habe ich mir ein Bild implementiert. Und das Bild war einfach, dass am letzten Tag dieses Projektes, das war der 29. Februar 2012, dass am Ende dieses Tages vor meinem geistigen Auge ein weißer Vorhang vorrutscht. Fällt und dann nur noch so ein Schneegestöber rauschen, wie früher, wenn das Fernsehprogramm zu Ende war. Das hat nicht Tod implementiert, sondern einfach bis hierher und nicht weiter.
Bei seinem letzten Jahr geht es ihm viel um die Auseinandersetzung mit den eigenen Plänen, dem konsequenten Vorantreiben der eigenen Arbeit, nicht so sehr um die Auseinandersetzung mit dem Tod.
Nee, das habe ich auch mal allen gesagt, es ging hier vielmehr wirklich um Leben und das Projekt war in allererster Linie aus diesem Gedanken heraus konzipiert, mir eine wirklich große Aufgabe zu stellen und die Zeit, die ich zur Realisierung habe, wirklich glasklar zu begrenzen, um die Möglichkeit, es weiter vor mir herzuschieben, gar nicht zu bekommen.
Punkt 13, meine letzte Ausstellung planen.
Sport 15.
Drogenexperiment
16,
eine Videobotschaft für Rosa auf.
Mit Rosa ein Abenteuer erleben und einen Schatz vergraben.
3 Monate hat er in der Vorbereitung des Jahres an der Hauptliste gearbeitet. Immer wieder hat er sie neu sortiert und verändert. Dabei sind die Punkte nicht nach Prioritäten geordnet. Er hat die Liste nicht etwa von oben nach unten abgearbeitet, sondern viele Punkte hat er auch gleichzeitig in Angriff genommen.
Mit Kitty nach Paris reisen. Sex.
Punkt 20.
Ein Fotoalbum und eine Bibliothek für Rosa anlegen.
Da mir von vornherein klar war, dass mein Privatleben da extrem involviert wird, habe ich die Liste, und ich glaube, das sieht man auch, schon versucht, aus beiden Perspektiven zu machen. Weil sonst ist es so, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bzw. in meinem Arbeitsleben bewege, bin ich der, der ich bin. Die Künstlerperson. Meine Privatperson spielt da in dem Fall gar keine Rolle. Hier haben sich aber die beiden Ebenen komplett geküsst und ich konnte das überhaupt gar nicht mehr auseinanderhalten, weil ich hier schon besonders meine Eltern, meine Frau und meine Tochter ganz oben standen in den Prioritäten, was zum Schluss für Punkte auf die Liste kommen.
Ich kann mir gut vorstellen, wie kompliziert es für die ihm nahestehenden Menschen gewesen sein muss, mit solch einem abstrakten Vorhaben umzugehen. Seiner damals 5-jährigen Tochter Rosa erzählt er nichts von seinem letzten Jahr.
19. April. Mittags in Berlin eingetroffen. Sehr schlecht gefühlt. Merkwürdige Leere verspürt. Erstes Tief.
Habe keine Ahnung, wo dieses Gefühl plötzlich herkommt.
Vermute, es hat mit der prekären finanziellen Situation zu tun.
Vielleicht auch das Gefühl des Abschiednehmens, das ich am Wochenende bei einem Besuch auf dem Jahrmarkt mit Rosa verspürte.
Sie nicht mehr beschützen zu können, macht mich wahnsinnig.
Auch wenn er betont, dass es bei seinem Projekt vordergründig nicht um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht, die Vorstellung von Abschied, von verlassen müssen, holt ihn, wie sich im Tagebuch nachvollziehen lässt, immer wieder ein.
Punkt 21. Mit meiner Mutter an die Ostsee
Punkt 22.
Reisen. Mit meinem Vater nach Niedling
Punkt 23.
Reisen. Eine Bahncard 100 anschaffen.
Ein Jahr ist eine lange Zeit. Und das war für meine Frau in allererster Linie sehr nervenaufreibend und es gab natürlich darüber hinaus noch ganz andere Probleme.
Nicht alle seine Freunde und Bekannten sind bereit, sein letztes Jahr mit ihm zu denken und zu leben. Vor allem die nicht, die in ihrem persönlichen Umfeld selber von Krankheit und Tod betroffen sind. Es zerbrechen auch Freundschaften in dieser Zeit. Immer wieder wird ihm Egoismus und Zynismus vorgeworfen, um die Perspektive derer, die tatsächlich mit ihrem realen Ende konfrontiert sind, besser verstehen zu können, trifft Niedling wirklich Todkranke in seiner Heimatstadt Erfurt.
Leute, die selber wirklich tatsächlich in der Situation waren, die konnten das ganz genau verstehen, weil sie immer gesagt haben, hätte ich nur ein Jahr, bevor ich die Diagnose gekriegt hätte, ein Jahr nochmal so gelebt. Hätte ich es nur irgendwann gewusst, hätte ich die Zeit, die ich hatte, viel, viel intensiver genutzt.
11. Oktober. Mit Schmerzen am ganzen Körper erwacht. Streit mit Kitty und Christoph. Bin müde, genervt und gestresst. Fühle mich total ausgelaugt. Würde in einigen Momenten gern alles hinwerfen.
Der Druck scheint sich im Voranschreiten der Zeit stetig zu erhöhen. Die Angst zu scheitern oder schlimmer noch, aufgeben zu müssen, weil das Geld nicht reicht, schwebt über dem ganzen Projekt.
Punkt 24. Eine Deutschlandreise mit der Bahn.
Punkt 25.
Eine Osteuropa-Safari mit Ingo-Unternehmen.
Die Finanzierung des Jahres ist eines der Hauptprobleme. Immer wieder versucht Niedling, die Lage zu stabilisieren. Die Gelder der Sammler, die ihm durch eine Art Vorschusszahlung sein Jahr finanzieren, schrumpfen doch schneller, als er es geplant hat. Auch sein Vater springt ein. Und einer seiner Sammler kauft ihm Kunst ab, die noch gar nicht existiert.
Ich war ganz gut ausgestattet für dieses Jahr, aber das Geld hat einfach nicht gereicht. Und ich war mehrmals zwischendrin kurz davor, also wirklich kurz davor, so insolvent zu gehen. Aber so richtig.
Während sich das Jahresende 2011 nähert, sind viele Punkte auf Niedlings Listen bereits erlebt und abgearbeitet. Er berichtet von intensiven und glücklichen Momenten und auch von ganz konkreten, positiven Auswirkungen auf andere. Beispielsweise hat seine Mutter, die die Idee seines letzten Jahres anfangs eher unheimlich fand, während der gemeinsamen Reise selber eine Liste angefangen für ihr eigenes letztes Jahr.
Und irgendwann wird plötzlich diese Zahl zweistellig. Dann sind es nur noch 99 Tage. Und dann wird das immer weniger und je weniger das wird, desto mehr hat man das Gefühl, dass das jetzt ernst wird.
Punkt 26. Im Wald leben.
Punkt 27.
Ein Festfeiern.
Punkt 28.
Punkt
29.
Mit 1000 Euro ins Casino gehen.
Punkt 30.
Jagen gehen.
Punkt 31.
Einen Hit produzieren.
Punkt 32.
Die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs besichtigen.
Punkt 33.
Surfen in L.A.
Man denkt natürlich auch übers Abschiednehmen nach. Gegen Ende des Projektes hat man immer mehr Begegnungen, die sich als die letzte anfühlen. Und man hat natürlich auch die Überlegung, okay, wie geht das hier nach mir weiter? Kann meine Familie die Wohnung noch ohne mich bezahlen? Kann langfristig die Finanzierung der Ausbildung meiner Tochter gesichert? Alle solche Sachen gehen dann durch den Kopf. Und die wirkliche Traurigkeit habe nur ich empfunden, weil ich mich selbst wirklich so konfektioniert habe im Kopf, dass es für mich einen Moment gab, in dem ich meine Tochter das letzte Mal gesehen habe. Es gab einen Moment, an dem ich mich von meiner Frau verabschiedet habe. Es gab Momente, wo ich mich von Ingo Niermann verabschiedet habe. Da sind auch Tränen geflossen. Das hat sich so echt angefühlt, wie es sich nur anfühlen konnte für mich.
22. Januar. Nicht an die Zeit nach dem 29.02. zu denken, wird im Alltag immer grotesker. Ein guter Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation dreht sich um Zukünftiges. Pläne und Träume von fernen Zielen. Mein Finale ist in Sichtweite gerückt, gleich einem Gipfelsturm mit unzähligen zurückgelassenen Basislagern. Nur mache ich mir über den Rückweg keine Gedanken.
Es bleiben ihm noch 36 Tage. Zu diesem Zeitpunkt wird auch klar, dass einige Punkte der Hauptliste an Wichtigkeit verloren haben. Und das Bedürfnis, sie zu erfüllen und zu erleben, ist nebensächlich geworden.
Ich habe zum Beispiel kein Tier getötet. Ich hielt es für konsequent, als jemand, der Fleisch isst, auch in der Lage zu sein, ein Tier zu jagen. Das wollte ich mal probieren, ob ich das eigentlich kann.
Auf diese Selbsterfahrung verzichtet er. Genau wie auf Punkt 29. Denn die 1000 Euro, um ins Casino zu gehen, sind einfach nicht mehr da. Aus Punkt 33, Surfen in L.A., wird dann Surfen in Portugal. Das Leben hat eben doch noch ein wenig mit an den Punkten herumgefeilt. Auch der Pop-Hit, den Niedling produzieren wollte, aus dem Gedanken heraus, seiner Familie mit den Tantiemen eine stabile Einnahmequelle zu hinterlassen, wird dann eher ein privater Akt der Demut, wie er sagt. Eine Dankeshymne an seine Frau und seine Unterstützer.
Ich mag Sonne, die mich wärmt, Wohnen, wo es nicht lärmt, Hunde, die nicht bellen, schöne hohe Wellen.
Als der Kalender dann tatsächlich auf seinen letzten Tag springt, beginnt dieser erst einmal wie viele andere Tage auch. Erik Niedling arbeitet Alltagssachen ab. Dann fliegt er wieder nach Malta, zurück zum Startpunkt des letzten Jahres.
Und auf Malta bin ich dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren und auf dem Weg zum Hotel hat ein Hund die Straße gequert. Und der Taxifahrer ist dem ausgewichen und hat so einen gleichen Stecker gekriegt. Und in dem Moment, also es war nicht wahnsinnig spektakulär, aber es war schon so ein Moment, wo ich gedacht hätte, okay, wenn da jetzt was passiert wäre und du wärst wirklich tot gewesen, hatte ich ein Gefühl der inneren Ruhe. Weil ich das Gefühl hatte, ich habe alles getan, was ich tun wollte und ich habe Ordnung hinterlassen.
Die Ordnung, die er hinterlassen hat, bewahrt ihn nicht davor, nach Ablauf des letzten Tages in ein ganz schön tiefes Loch zu fallen. Für einen Mann, der gern so viel wie möglich Kontrolle über sein Leben hat und immer viele Pläne in der Schublade, hat sich die Zeit danach wie ein beängstigender leerer Raum angefühlt. Er sagt, er hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um tatsächlich wieder zurückzukehren. Aber die Erfahrungen, die er gemacht hat, die vielen positiven und intensiven Momente, würde er um nichts in der Welt missen wollen.
Listen für ein letztes Jahr. Dörte Fiedler über den Künstler Erik Niedling, der ein Jahr so lebte, als sei es sein letztes. Die 100 hier. Erstens, zweitens, drittens. Zum Schluss noch eine Liste von Menschen, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben. Danke an Pascal Fischer, der Peter Müller getroffen hat. Danke an Julia Möckel, die mit Freddy Maurer Listen geschaut hat. Danke an Christian Rex, der für uns in Leiden war. Und danke an Dörte Fiedler, die Erik Niedling besucht hat. Danke auch an Konstantin Zurawski online und Norm Wollmacher in der Technik. Danke an Wolfgang Schiller und Vera Pache für die Redaktion dieser Sendung. So, und ihr macht euch einfach jetzt mal eine schöne Liste für das Wochenende mit Dingen, die ihr da machen wollt. Oder ihr lasst es halt einfach. Und übrigens, die 100 taucht in der letzten Zeit immer wieder in der Liste der 10 meistgehörten Podcasts in Deutschland auf. Danke dafür und empfehlt uns weiter. Ich bin Paulus Müller und das war die 100.
D-Radio Wissen. 100.
Erik Niedling erzählte mir dann noch ein bisschen genauer, wie sein letzter Tag verlaufen ist oder eher die letzten Minuten. Und da kamen dann schon einige Zufälle zusammen, die die Situation ganz schön besonders gemacht haben.
Und bin dann ins Hotel gefahren und habe dann eine Videokamera mir gegenüber aufgestellt und habe auf dem Balkon geraucht. Kurz vor 12 gab es in dem Hotel, in dem ich war, einen Stromausfall und es gab auf einmal so einen dumpfen Schlag und um mich herum war alles dunkel. Und das war so ein Moment, wo ich dann tiefen Schreck nochmal bekommen habe, weil ich gedacht habe, okay, hat sich vielleicht dein Gehirn so da drauf versteift, dass es dann vorbei ist, dass es jetzt tatsächlich vorbei ist, aber genau in dem Moment hat mich dann die kleine rote Kontrollleuchte von der Videokamera so angeleuchtet und ich wusste, okay, es ist alles gut, weil wenn die rote Leuchte da ist, dann bin ich noch da, wo ich sein wollte.
Manchmal ist es auch so, etwas ist nicht gut gegangen mit der Entnahme oder vielleicht ist das Organ nicht transplantabel, weil es doch einen Tumor gibt oder es ist alles möglich natürlich. Dann muss man sagen, nein, es ist doch nicht möglich. Du bekommst doch keine Niere oder ein Herz oder eine Lunge. Und das ist natürlich das Schwierige davon.
Also was mich an der Eurotransplant-Liste so beeindruckt hat, ist der Gegensatz auf der einen Seite zwischen dieser sterilen, nüchternen Büroatmosphäre im Allocation Office. Auf der anderen Seite gibt es diese enorme Dringlichkeit in wirklich kurzer Zeit Möglichkeit, die Organe zu vermitteln. Und ich kann verstehen, dass Jessica, die dort arbeitet, froh ist, dass diese Gefühle aus der Arbeit auch rausgehalten werden und dass sie auch nicht persönlich mit den Patienten reden muss.
Ich vergleiche es immer mit einem schweren Verkehrsunfall, wo man eine Narbe dann halt davonträgt. Nach wie vor wird es erkennbar sein. Und genauso ist das bei mir. Wird nie weggehen.
Das war gar kein so leichtes Thema. Ich musste ja auf diese dreckigen Links zu Peter Müller klicken, einfach um zu recherchieren. Und ich wusste dann, dass sie damit im Google-Ranking vielleicht wieder steigen. Also habe ich versucht, das auf ein Minimum zu beschränken. Und es war schon ein komisches Gefühl. Schon die Recherche hat mein Berichtsobjekt verändert. Sofort und live.
Das ist ein bisschen lustig mit dem Freddy. Einerseits hat man den Eindruck, dass es ihm ein bisschen peinlich ist, dieses Listending. Andererseits redet er echt gerne darüber. Und er freut sich auch, hat er mir gesagt, wenn er Leute trifft, andere Leute trifft, die gerne Listen machen. Zum Beispiel hat er mir erzählt von einem Typen, der sich immer aufschreibt, welche Klamotten er kombiniert. Also zum Beispiel letzten Freitag im Club, Lederjacke, gestreiftes Shirt, hat gut funktioniert, schreibe ich mir auf, kann ich in 2 Wochen wieder machen. Fand ich eine super Liste, würde ich nie drauf kommen.
D-Radio Wissen 100, jeden Freitag ab 18.15 Uhr.